Heute schauen wir uns das kurz mal an, in welchem Bereich die Aktienmärkte eine Konkurrenz haben.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Besser gesagt, gar nicht in welchem Bereich, sondern aus welchem Bereich die Aktienmärkte eine Konkurrenz haben. Das sind natürlich die Zinsen, und die Zinsen bei den Anleihen bilden diese Konkurrenz. Die Zinsen werden ja gehoben, damit die Konsumenten weniger konsumieren, damit Liquidität gebunden wird, damit Kredite teurer werden, damit lockere Liquidität nicht so locker in irgendwelche riskanten Geschäfte hineingeht. Das heißt, die Zinsen haben nicht nur bei den Konsumenten, sondern auch bei den Investoren im Aktienbereich eine Auswirkung. Und das muss man immer wieder anschauen, was auf den Zinsmärkten passiert. In der vergangenen Woche gab es im amerikanischen Markt drei wesentliche Anleihenauktionen. Das sind die 3-jährigen Anleihen, die 10-jährigen Anleihen und die 30-jährigen Anleihen dem Markt angeboten worden, dem Markt. Und warum ist das so wichtig? Bei den 3-jährigen und 10-jährigen Auktionen gab es nicht besonders große Aufregung. Das heißt, da sind die Anleihen zu den Zinsen, zu den Renditen, die angeboten wurden, weggegangen. Da war die Nachfrage recht groß. Das kommt auch deswegen, weil zum Beispiel Geldmarktfonds oder sehr konservativ anlegende Anleihenfonds, die bekommen sehr viel Liquidität, gerade in einer unsicheren Phase. Und diese Liquidität müssen sie wo anlegen? Wo legen sie es an? Naja, sie kaufen damit zum Beispiel kurzlaufende Staatsanleihen. Langlaufende kaufen sie ungern, weil sie damit, oder sie dürfen es teilweise gar nicht kaufen, weil bei langlaufenden Anleihen das Risiko der Zinsänderung und damit der Kursänderung zu groß ist. Und deswegen steht bei kurzfristigen Anleihenauktionen viel Kapital zur Verfügung, wenn Unsicherheit im Markt ist, bei langfristigen eher weniger. Und die Notenbanken, die können die Zinsen auf der kurzen Seite kontrollieren. Das heißt, immer wenn wir hören, dass die Fed oder die Europäische Zentralbank die Zinsen senkt oder hebt, dann geht es da immer um die kurzfristigen Zinsen, um 6 Monats-, Jahres- oder 2-Jahres-Zinsen, die hier verändert werden, oder auch Tageszinsen. Aber die langfristigen Zinsen, die können Sie nicht kontrollieren, das bestimmt der Markt. Und je nachdem, was der Markt, der Kapitalmarkt braucht, danach entwickeln sich dann auch die Zinsen am langen Ende. Und bei den 30-jährigen Auktionen, die am Donnerstag waren, da war es verdächtig aus einem Blickwinkel, weil hier zu den angebotenen Zinsen zuerst einmal die Teilnehmer nicht reagiert haben. Das bedeutet, die Teilnehmer verlangen höhere Zinsen. Warum verlangen sie höhere Zinsen? Naja, höhere Zinsen heißt, sie sehen höheres Risiko. Entweder Rezessionsrisiko oder andere Risiken, und deswegen muss der Staat dann die langfristigen Anleihen teurer begeben und teurer verkaufen. Ein Problem ist weiterhin, und da kommt die Geschichte ins Spiel, die wir vor 2 Wochen gesehen haben. Fitch hat die Bonität der USA gesenkt von AAA auf AA+. Und das ist schon so ein Risiko, das hier von den Marktteilnehmern eingefordert wird, dass die sagen, okay, die fiskalpolitischen Probleme, die sind weiterhin aufrecht und sehr stark in Amerika. Die Verschuldungsproblematik ist weiterhin da. Ursprünglich hat es geheißen, dass der amerikanische Staat in diesem Jahr 730 Milliarden Dollar benötigen wird und diese über Anleihen begeben wird. Mittlerweile sind wir bei 1 Billion. Das heißt, wenn ich weiß, da braucht jemand noch mehr Geld und ich habe das Geld, naja, dann kann ich natürlich mit dem Preis spielen und kann erwarten, dass mehr gezahlt wird, gerade dann, wenn vorher auch noch die Ratingagentur den abstuft und sagt, naja, da sind höhere Risiken gegeben. Damit ist natürlich ein bisschen der Druck auch weg von Jay Powell, kurzfristig jetzt in September die Zinsen heben zu müssen, weil die Marktteilnehmer meinen, okay, die Zinsen, die wir jetzt schon haben, die führen zu weiteren Problemen und die führen möglicherweise dazu, dass in der Wirtschaft Probleme auftauchen. Das heißt, es sollte eher eine Zinssenkung kommen. Sobald die Marktteilnehmer überzeugt sind, die Zinsen werden gesenkt, werden die langfristigen Anleihen stärker bei der Auktion gesucht und so, die werden deswegen dann stärker gesucht, weil die davon ausgehen, okay, wenn die Zinsen sinken, dann werden sich sinkende Zinsen positiv auf die Kurse der Anleihen auswirken und dann kaufen sie auch längerfristige Anleihen, weil sie eben darauf spekulieren, dass bei längerfristigen Anleihen die Kursgewinne bei sinkenden Zinsen sehr hoch sind. Ich weiß, das ist jetzt sehr technisch und in der Tiefe, aber es ist wichtig, weil das sind so Frühsignale, Frühindikatoren, was meint der Markt, welche Anleihen werden gekauft, werden kurzfristige Anleihen gekauft oder langfristige Anleihen. Das widerspiegelt die Haltung des Marktes und wenn jetzt kurzfristige Anleihen gekauft werden, dann heißt das, es ist Verunsicherung und Unsicherheit im Markt. Und die Marktteilnehmer sagen, okay, wir schauen einmal. Wir kaufen jetzt kurzfristige Anleihen und in ein bis zwei Jahren schauen wir weiter. Man braucht das nur in der privaten Situation anschauen. Wer würde jetzt sehr langfristige Bindungen eingehen in der aktuellen unsicheren Lage? Die wenigsten, sondern die meisten sagen, okay, fahren wir auf Sicht, machen wir ein Jahr, eineinhalb, vielleicht zwei Jahre und dann sehen wir weiter, wo ist die Wirtschaft. Aber viel länger hier in Anleihenpositionen hineinzugehen, das wäre zu riskant. Was anderes ist bei Aktien, weil bei Aktien sind die kurzfristigen Entwicklungen nicht ganz so entscheidend. Da ist eher wichtig, mit welcher Idee ist das Management aufgestellt und wie sieht man mittel- bis langfristige Entwicklungen. Und da kann man von der kurzfristigen Verunsicherung sogar deutlich stärker profitieren. Es ist also immer wieder die Liquidität eine wichtige Frage und man muss sich nur vorstellen, alleine in diesem Jahr 2023 sind Rekordsummen in neu begebene amerikanische Staatsanleihen geflossen. Das ist nicht die Summe, die schon in Anleihen drinnen ist, sondern das ist die Summe, die jetzt neu erst in Anleihen hineingegangen ist. In diesem Jahr waren es über 206 Milliarden Dollar Rekord. Man müsste normalerweise sagen, naja, wenn so viel Liquidität dort hineinfließt und das Geld zur Verfügung steht, dann brauchen die Renditen nicht steigen, weil dann eh genug Liquidität da ist. Aber weil die Marktteilnehmer wissen, dass der amerikanische Staat bis zu 1 Billion benötigt, ist natürlich so, dass zwar viel hineingegangen ist, aber noch mehr notwendig ist und somit die Marktteilnehmer auch sich das erkaufen lassen. Die Summen, die jetzt aber kurzfristig natürlich in Anleihen hineingehen oder in Geldmarktfonds, die stehen jetzt nicht zur Verfügung auf der Kaufseite, aber das ist eine Liquidität, die dann auch zurückfließt in Aktienmärkte, sobald die Zinsen beginnen wieder zu sinken. Das Zweite, was die Marktteilnehmer immer noch so vor dem Auge sehen, ist, dass das sogenannte Shutdown-Risiko in Amerika noch immer gegeben ist, weil die Diskussion um die Schuldenobergrenze ist ja nicht endgültig gelöst worden, sondern ist nur zeitlich verschoben worden auf September. Und wenn die sich bis September nicht einigen, und es ist recht bald, dann haben wir die nächste Diskussion wieder und damit würde das als Thema wieder aufpoppen. Was noch, sich im Moment beginnt negativ auszuwirken auf die Konsumenten, sind die steigenden Energiepreise. Erstens kommt die Zeit, wo auf der nördlichen Hälfte der Erdkugel Winter und die kalte Zeit einzieht. Und es ist nun mal so, dass mehr Menschen auf der nördlichen Hälfte leben als auf der südlichen Hälfte. Das heißt, im Sommer verlagert sich unser Energiehunger nicht so stark Richtung Süden, wie es dann im Winter, wenn wir Winter haben, dieser Energiebedarf hier bei uns steigt. Und eine Statistik zeigt auch auf, dass wir mittlerweile zwar sehr viel mehr, gerade in der Mobilität, über Strom lösen, aber sehr viel elektrischer Strom wird erzeugt mit fossilen Energieträgern, also aus Öl, Gas und somit ist weiterhin gerade in dieser Drehung Richtung E-Mobilität die Nachfrage nach fossilen Trägern sehr hoch. Man sieht an den Zahlen, dass wir aktuell Rekordnachfrage haben bei Öl. Und das ist in der Inflationszusammensetzung, ist die Energieseite auch eine sehr hohe Seite. Und deswegen machen sich einige Sorgen, dass die Inflation hier wieder steigen dürfte. Was dann wieder dorthin zurückspielt, warum die Renditen der langfristigen Anleihen steigen. Weil die Marktteilnehmer der Meinung sind, dass die Inflation nicht so weit runterkommen wird, wie wir es gern hätten, um 2% herum, sondern eher höher bleibt, weil die Energiepreise wieder nach oben gehen und deswegen steigen dort am langen Ende die Renditen. Die Notenbanken sind also in einer ganz schwierigen Situation und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt nicht nächste, sondern übernächste Woche bei der Jackson Hole Konferenz als Thema rauskommen wird. Da schauen einige schon darauf und warten. Die Notenbanker werden jetzt im Vorfeld nicht sehr viel kommunizieren, sondern erst, wenn dann am 24. hier die Statements rauskommen, da werden wir zum ersten Mal etwas hören, was denken die Notenbanker und wie schaut es mit den weiteren Zinsentwicklungen aus. So, das war die Energiethematik und dann schwebt immer noch ein Damoklesschwert über den Märkten und das ist China. Und zwar ist das deswegen so gefährlich, weil China gerade für Europa eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir brauchen uns nur zurückerinnern, auch 2015 und 2016 hat die chinesische Wirtschaft Schwächen gezeigt. Und das hat sich sofort auch in der europäischen Entwicklung niedergeschlagen. Anfang dieses Jahres war das Bild in China deutlich positiver und das hat auch auf Europa deutlich positiver sich ausgewirkt. Und es war die Meinung da, dass die europäische Wirtschaft damit auch in diesem Jahr sich besser entwickeln könnte. Jetzt, wo aber China in vielen Bereichen in der Ecke steht, da ist es Problematik. Allen voran ist es weiter die Immobilienseite, die in China Probleme bereitet. Wir haben jetzt grob, ja fast genau 2 Jahre her, dass Evergrande, ein großer Immobilienfinanzierer und Entwickler in China, Probleme bekommen hat, in den Schlagzeilen war. Evergrande ist jetzt im Hintergrund, darüber reden wir nicht mehr sehr viel, aber jetzt ist ein neuer Name aufgetaucht. Country Garden, ein viel, viel größerer Immobilienfinanzierer aus China. Manche Analysten meinen, dass im Vergleich zu Country Garden Evergrande ja Kindergeburtstag war. Die möglichen Ausfallsgrößen, die bei Evergrande derzeit gehandelt werden, sind ungefähr um 750 Milliarden herum. Und das werden wir ja sehen. Die Regierung trifft sich jetzt mit dem Management von Evergrande, um zu schauen, was kann man machen, um hier eine Stabilisierung herbeizuführen. Aber die Probleme sind nicht nur im Immobiliensegment, sondern auch bei der normalen Kreditvergabe. China hat Deflation und Deflation bedeutet, dass die Menschen ja nicht konsumieren. Warum sollen sie konsumieren, wenn sie wissen, das, was sie heute kaufen würden, ist morgen billiger. Genau das Umgekehrte von Inflation. Inflation heizt normalerweise Konsum an und Inflation führt dazu, dass die Menschen lieber heute kaufen als morgen, weil es morgen teurer wird. Deswegen hebt man die Zinsen, um Kapital rauszuziehen und die Nachfrage nicht weiter in die Höhe zu treiben, damit man die Inflation bricht. In China haben wir Deflation, dort wird gar nicht konsumiert oder zu wenig. Und das sieht man auch in der Kreditvergabe. Die Zahlen, die für Juli rausgekommen sind, wie viel private Kredite vergeben wurden in China, ist unglaublich extrem eingebrochen. Wenn die Zahlen verfehlt werden um 5% oder 10%, ist das nicht so tragisch. Aber erwartet wurden, dass in China 780 Milliarden Yuan an neue Kreditvolumen vergeben werden in Juli. Und tatsächlich sind es dann 360 Milliarden geworden, also deutlich weniger als die Hälfte. Und das macht sich natürlich bemerkbar, weil weniger Kredite ist sowohl auf der Investitionsseite als auf der Konsumseite nicht vorhanden und damit kann die Wirtschaft nicht weiterarbeiten. Die Unternehmen reagieren darauf relativ schnell, weil die chinesischen Unternehmen ähnlich wie die Amerikaner gerade bei den Arbeiten und bei den fixen Arbeitsplätzen deutlich mehr Spielraum haben. Arbeitnehmerschutz ist in China wie in Amerika nicht so hoch. Das heißt, die Unternehmen können auf Turbulenzen und auf wirtschaftliche Entwicklungen viel, viel schneller reagieren. In Europa haben wir eine andere Situation. Hier sind die Arbeitnehmer deutlich stärker geschützt. Und das ist gut für die Arbeitnehmer, aber schlecht für die Wirtschaft, weil man natürlich nicht so schnell reagieren kann. Und das wird jetzt die Frage sein, die Marktteilnehmer beobachten schon seit einiger Zeit die chinesische Regierung, ob und welche Maßnahmen hier getroffen werden. Und Joe Biden hat seine Kommunikation verschärft gegenüber China. Aber man muss auch dazu sagen, dass hier natürlich die Welt auch neugierig ist, ob die Chinesen selber reagieren und selber etwas machen und Maßnahmen setzen und Liquidität herbeiführen, dass von außen hier in die chinesische Wirtschaft in so einer schwierigen Situation unterstützt wird. Das ist auch ein taktisches Spiel, das will niemand machen, sondern mal abwarten und schauen, was die Chinesen selber bereit sind zu tun, um ihrer Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Sie müssen halt die Verschuldung erhöhen, sie müssen Liquidität zur Verfügung stellen. Aus einem sehr weiten Blickwinkel muss man dazu sagen, dass hier das Stück weit auch ein taktisches Spiel ist zwischen Amerika und China, wer auch in wirtschaftlichen Problemen den anderen gefährden kann und wer nur seine eigenen Strukturen gefährdet und dann nicht dementsprechend selber früher reagieren muss. Diese heutige Podcast-Folge ist möglicherweise zu technisch und sehr in der Tiefe und auch da und dort pessimistisch. Dennoch gibt es positive Zeichen und positive Zahlen. Um die aber zu verstehen, ist aus meiner Sicht ein Realitätsblick immer wieder wichtig, zu sehen, warum verändern sich Kurse, warum steigen Kurse, warum fallen Kurse in manchen Phasen. Und auch zu verstehen, dass Kursbewegungen nicht immer mit dem inneren Wert von Unternehmern oder einzelnen Branchen zu tun haben, sondern Kursbewegungen auch aufgrund von anderen externen Faktoren zustande kommen. Aber das starte ich heute nicht mehr in dieser Podcast-Folge, es würde sich nicht ausgehen, sondern da setze ich dann morgen an und wir werden morgen darüber plaudern. Mit diesen Gedanken starten wir in eine neue Woche, ich wünsche allen einen erfolgreichen Wochenstart und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.